Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Kommunikation. Communication is the key. Also komplett so. Also ich, wenn ich an mein erstes Mal denke, sie hatte mehr Erfahrung als ich. Ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen und dann lagen wir da und es war einfach nur fürchterlich. Ich lag nackt das erste Mal neben einem Mädchen, komplett, und war bereit. Aber dann halt auch wieder komplett nicht bereit. So. Und ich glaube, ich habe eine halbe Stunde die Decke angestarrt, bis sie dann angefangen hat, mich zu küssen und dafür zu sorgen, dass es irgendwie in die nächste Runde gehen kann. Und also das hat mich total eingeschüchtert und erst dann über die nächsten Male Sex mit unterschiedlichen Personen war es natürlich auch wieder total awkward, weil das so voll halt irgendwie an mir haftete. Aber dann haben mich halt Frauen auch mal zu sagen, haben gesagt, ey, ganz ruhig, entspann dich mal, so, es ist nur Sex, lass uns mal darüber reden, so. Und ja, das hat dann wahnsinnig geholfen.
Und damit hello again zu unserer zweiten Folge zum Thema Männlichkeit und Sexualität. Es ist die 8. Folge unserer zweiten Staffel Männlichkeit und männliche Perspektiven. Zudem die 23. Folge, die wir produzieren überhaupt, denn der Staffel 2 ist natürlich auch eine erste Staffel vorausgegangen. Wer sie noch nicht kennt, hört mal rein, denn hier haben sich knapp 20 unterschiedliche Frauen zu den verschiedensten Themen geäußert, was wir wiederum in 10 Folgen verarbeitet und diskutiert haben. Aber wieder zurück zur jetzigen Staffel und heutigen Folge. Ich bin Eva und sitze wie immer alle 2 Wochen hier in unserem schönen Aufnahmestudio, wieder auch mit Maske und mit Lotte.
Hallöchen, Tachchen, Tachchen, auch von meiner Seite. Und ganz kurz noch, wir feiern heute mittlerweile 600 AbonnentInnen.
Oh yes.
Und knapp 3500 HörerInnen. Das ist echter Wahnsinn und ja, das hätten wir wirklich nicht gedacht in ja verhältnismäßig kurzer Zeit. Dementsprechend nochmal vielen Dank euch allen fürs Hören, Unterstützen, Teilen und so weiter. Das ist ein echter Hammer.
Ja, würde ich auch sagen. Und wir werden es auch auf gar keinen Fall bei diesen 2 Staffeln belassen. Nicht jetzt, wo wir so weit gekommen sind. Sieh uns nur an. Der Whirlpool und der Shampoo ist alles sprudelt, ununterbrochen.
Ja, aber gut.
Ja.
Jetzt zurück zum Eigentlichen.
Okay.
Und rinnen die Materie. Zentraler Punkt, nochmal zur Erinnerung, in der letzten Folge waren ja Potenz- und Performance-Druck beziehungsweise so Leistungs- und Erwartungsdruck, also die Angst davor zu versagen, nicht, also vor allen Dingen im Falle der Männer, steif, nicht potent, nicht ausdauernd genug zu sein. Und diese Sorge ist ja vielleicht, wie wir im Einstieg schon gehört haben, beim noch sehr aufgeladenen ersten Mal viel präsenter, als es dann vielleicht im Verlauf von so einer Sexualität, die sich ja auch noch verändert und entwickelt ist. Und vielleicht an der Stelle noch kurz eine unserer Einstiegsfragen. Hast du Lust, irgendwas zu den Erfahrungen deines ersten Mals zu erzählen?
Na, ich hatte ja schon in der vergangenen Staffel darüber gesprochen, dass es nicht so geil war, aber was ich dazu noch sagen könnte, ist, dass ich so im Vorfeld, bevor ich mein erstes Mal hatte, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, immer froh, dass ich da schon wusste irgendwie, dass ich die Möglichkeit habe, eher passiv zu sein. Also, dass ich nicht einen Penis benutzen muss. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass es also dass Penetrationssex gar nicht alles ist. Aber ich glaube, so dieses erste Mal, den genau, da ist es halt schon irgendwie, genau, ist halt irgendwie so ein Ding, ne? Auf der anderen Seite hatte ich auch nie die Vorstellung oder Erwartung oder irgendwas dergleichen, dass ich beim ersten Mal einen Orgasmus haben würde, was auch irgendwie krass ist. Ja, aber wie war es bei dir?
Dazu, ach, wenn es mir ein bisschen unangenehm ist, ich wusste gar nicht, dass Frauen Orgasmen haben können. Das war wirklich so, dass ich das einfach quasi situativ dann auch mal tatsächlich auch mit einer Person gemerkt habe, dass ich da so ein komisches Kribbeln und dann so ein Gefühl und ich habe so richtig so, oh Gott, was war das? Mir war das überhaupt nicht klar, dass Frauen Orgasmen haben. Das wurde auch nie thematisiert. Aber zum meinem ersten Mal, also bei mir war es so, dass ich damals einen Freund hatte. Es war auch mein erster Freund und der war so 15. Ich war 13 oder 14, weiß nicht mehr genau. Und ich weiß noch, dass er damals zu mir meinte, dass er sich's mega doll wünscht, noch vor seinem 16. Geburtstag das erste Mal zu haben. Und wir waren beide noch unerfahren, also wir hatten beide noch nie Sex. Und ich wollte ihm den Gefallen halt irgendwie tun, keine Ahnung, es war dann wie so ein Vorab-Geburtstagsgeschenk. ich glaube, er hatte das sogar so formuliert, dass er meinte, er wünscht sich zum Geburtstag das davor noch. Also es war irgendwie krass und genau, ich schätze, dass es auch einfach damit zusammenhing, dass es halt verdammt cool ist, vielleicht auch so vor seinen Friends. Aber es war, als es dann so war, schon so, dass es nicht so richtig ging, weil ich auch super angespannt war und dann hat es mehrere Male gebraucht, also nicht nur an dem Abend, sondern auch noch an verschiedenen Tagen. Genau, ich war da super aufgeregt und hatte auch Angst davor, vor allem vor so Schmerzen, was wiederum so ein Ding war, was halt alle vorher gesagt haben. Also das Einzige, was ich wusste, war, es wird wehtun und ich muss da aber durch, weil alle müssen da durch. Und es ist dann halt so. Ich würde schon sagen, dass dieses erste Mal für mich ein sehr zweischneidiges Schwert war. Also auf der einen Seite so eine Neugier und Spannung und auf der anderen Seite auch überhaupt keinen Bock vor Schmerzen, weil warum sollte ich jetzt Bock auf Schmerzen haben? Genau. Und im Allgemeinen würde ich an der Stelle sagen, dass es bei mir nie auch nur eine einzige Person gegeben hätte, die mal ernsthaft mit mir über Sex, auch die Vielfältigkeit von Sex oder auch Verhütung geredet hätte, was mir diverse Probleme eingehandelt hat. Und die Dringlichkeit dessen, also was diese Bildungsarbeit bedeutet, egal ob die Person in der Schule, in deinem Umfeld, mit dir verwandt oder bekannt, scheißegal, aber es muss darüber geredet werden. Man muss einfach irgendwie einen Plan haben, was da Phase ist.
Voll, vor allem, wenn du sagst, du hast nicht gewusst, dass man einen Orgasmus haben kann, heißt das ja auch, dass du noch nie vorher masturbiert hast, oder?
Ja, also krass. Es war bei mir, in meiner Familie tatsächlich relativ, in meiner Familie war das sehr tabuisiert.
Dann wurdest du ja um Jahre des Vergnügens gemacht.
Dafür war ich schon sehr jung, als ich das erste Mal hatte. Nee, aber bei uns war es wirklich so, Sex war, so wie es mir erklärt wurde, ist Sex halt was, was der Fortpflanzung diente. Also so, meine Mama hatte darüber sehr wenige Worte verloren und ansonsten hat nie jemand mit mir darüber gesprochen. Und auch was so Verhütung betrifft, was ja super wichtig gewesen wäre. Ich war halt einfach dann mit 14 auch schon direkt schwanger. Und mein damaliger Freund hat mir halt erzählt, dass man unter ganz bestimmten Bedingungen nicht schwanger werden kann, wie in der Badewanne, weil da in Verbindung mit dem Badezusatz die Spermien absterben. Und ich hatte halt gar keinen Plan. Ich hatte so begrenzten Zugang zu Informationen und ja, es war so tabuisiert. Mit Freundinnen haben wir auch nicht wirklich geredet. Es war alles eher so und ja.
Ja, klingt mega krass. Ja, schauen wir mal, was die anderen Interviewpartner dazu zu sagen haben.
Also es war schon Druck irgendwie so. Also ich habe schon gemerkt, und ich war 17, glaube ich, das erste Mal. Und es war schon so, dass ich einfach so... Ja, es mir auch einfach länger schon gewünscht hatte. Also ich wollte halt einfach aus dieser Neugierde heraus das, glaube ich, so einfach erfahren, wie es so ist. Und deshalb, ja, aber mein Umfeld hat mir so tendenziell gar nicht irgendwie so einen Druck gemacht oder so, muss jetzt Sex haben oder sowas, sondern es war dann einfach nur so mein eigener Druck, den ich mir gemacht habe, so ich will jetzt wissen, wie das ist. So, es gehört irgendwie dazu und dann, ne? Und dann sagen die alle so am nächsten Tag, du siehst ja irgendwie anders aus. Ja. Bullshit. So dieses klassische Coming-of-Age-Ding irgendwie. So, dann kommst du am nächsten Tag in die Schule und dann alle so, oh, du hast so voll die andere.
Und du so, ja, so nicht so. Friseur.
Nee, ich habe nur einen neuen Haarschnitt.
Ja, aber das ist schon krass, wie das abgekultet wird, so dieser Entjungferungsprozess, vor allem bei Männern auch, nämlich wenn du über so Coming-of-Age-Geschichten sprichst. Ich weiß, dass Freunde von mir so einen Deal hatten, dass sie sich so eine Nachricht, so einen Song geschickt haben.
I just had sex.
Genau, ja, genau den, als sie ihr erstes Mal hatten und es dann so, also das dann so in dem Moment, so sozusagen so rundnachricht so mäßig, so, ey Leute, und alle das dann so mega abgefeiert haben. Das ist schon, als wurde schon bei uns extrem überhöht. Und ich weiß nicht, also das, was du erzählt hast, klang jetzt ein bisschen anders, als wie ich das erlebt habe. Aber bei mir war das auf jeden Fall, ich habe das auf jeden Fall erlebt als so ein ganz klares und auch irgendwie radikales Instrument in so einer inner maskulinen Competition.
Ja, Hier wird auf jeden Fall nochmal richtig krass deutlich, dass dieser Leistungsdruck hier schon so eine zentrale Rolle gespielt hat. Also das, was wir auch in der letzten Folge gehört hatten, so was man irgendwie als Bild mitbekommt, das trägt sich dann halt auch direkt ins erste Mal sozusagen rein. Plus die Aufregung dann auch nochmal und dann auch nochmal kombiniert mit so einem Ding von Sex als Prestige. Also dass man es endlich gemacht hat und dass man das dann so den anderen erzählen kann und dann endlich so dazugehört und posen kann. Und dieses Ding von, jetzt bin ich nicht mehr ungevögelt.
Ja, ich habe das auch so in Erinnerung, dass so die Boys bei uns in der Klasse immer so ein bisschen aufgeteilt waren in die, die schon Sex hatten und die, die es noch nicht hatten. Und bei den Mädchen war das dann so, war das viel verschwiegener. Da war das nicht so bekannt, wer hatte schon, wer nicht. Da hat man nur so gemunkelt. Und beziehungsweise, wenn man das dann von den Mädchen wusste, war da auch schnell dann die Rede von so den Schlampen oder die viel zu früh oder vielleicht mit viel zu viel verschiedenen Typen was haben.
Ja, es ist einfach nach wie vor so eklig. Hält sich aber auch so dermaßen hartnäckig, diese Ungleichverteilung, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das ist auf der einen Seite dieses Gigolo, Frauenheld, keine Ahnung, Supertyp versus Schlampe oder also schon alleine dieser Begriff Dorfmatratze oder so, die ja irgendwie diese, dass man irgendwie willig und damit dann auch gleich billig ist. Und auch was du gerade nochmal so meintest hinsichtlich der Boys in deiner Klasse, wer schon Sex hatte und wer nicht, fällt mir dazu ein, dass, also bei uns war es auch immer so, also wir wussten schon so, ja, das sind halt auch krasse Aufschneider-Stories. Also da wird halt einfach auch gelogen, um so in dieser Coolness-Liga irgendwie mitspielen zu können. Also so vor anderen, aber auch gerade gegenüber den Leuten, mit denen man potenziell Sex haben könnte. Das hatte ich tatsächlich auch mal gemacht, dass ich gesagt, also da hatte ich noch nicht mein erstes Mal und habe gesagt, ich hätte schon mal Sex gehabt. Also, dass man einfach so lügt bezüglich der eigenen Erfahrungswelt, was ja auch zeigt, wie hoch eigentlich dieser Stellenwert von Sexualität ist und wie sehr es irgendwie nicht okay ist, einfach keinen Sex zu haben und wie viel der eigenen Identität oder Identitätsfindung da auch schon über Sex läuft oder dass alles, was irgendwie abweichend von Heten, Sexualität ist, irgendwie ausgeklammert wird und auch tabuisiert oder dramatisiert wird.
Ich hatte mein erstes Mal mit 19 mit meiner ersten Freundin. Ich habe die aber, als die mit mir schlafen wollte, das war kurz bevor wir zusammengekommen sind, habe ich halt gelogen und gesagt, ich hatte mit 4 Frauen Sex, weil ich natürlich mega Arsch auf Grundeis hatte, dass die, wenn ich sage, ich bin Jungfrau, halt einen Rückzieher macht. Weil also auch dieses Jungfrau-Thema für mich auf jeden Fall die krasseste Achillesferse war und auch so krass instrumentalisiert wurde in so männlichen Freundeskreisen gegen mich und so. Und von sogar, witzigerweise, ich habe sogar, oder was witzigerweise, tragischerweise, ich habe sogar meine zweite Freundin, die ich 2 Jahre später kennengelernt habe, weiterhin belogen und gesagt, ich hatte mit 4, wieder gesagt, ich hatte mit 4 Frauen Sex, obwohl es halt ein war. Auf jeden Fall richtig verkopft und richtig, richtig durch irgendwie, wie wenig Ehrlichkeit und Eingeständnis ich irgendwie auch so mir selbst gegenüber da an den Tag gelegt habe.
Ja, verrückt, aber irgendwie auch so nachvollziehbar, finde ich, wie so oft so. Man bewegt sich in diesen Verhältnissen, man kennt diesen wertenden Blick der anderen und die eigene Rolle, die man so einnimmt zwischen Anpassung und aber auch dem Wunsch, dazuzugehören, bei so gleichzeitigen Bestrebungen, sich zu emanzipieren und sich auch frei zu machen von dem, was einen da aufhält oder abhält, von was auch immer. Und ja, sich so aus diesen Zwängen und Erwartungen rauszuackern, beziehungsweise halt einfach so einen Fick drauf zu geben, ist so unfassbar schwer und gefühlt einfach so ein Lebensprojekt.
Voll. Na, und es ist so krass, wenn man sich vorstellt, dass einfach alle darunter leiden. Also ich meine jetzt auch, also klar, unterschiedlich stark auf jeden Fall. Und aber trotzdem leiden alle und es wird halt einfach so weiter betrieben. Was ja schon auch passiert, weil einfach nicht offen und ehrlich darüber geredet wird. Also man erhält die ganze Zeit so diese Show und Maskerade aufrecht und spielt mit und dadurch gibt es halt dann auch keine Störungen im System, wodurch sich irgendwie was ändern könnte. Also weil mit wem wird eigentlich ganz ehrlich und so ganz konkret über die eigene Sexualität geredet? Also auch über Sorgen und Ängste und so weiter.
Genau, mit meinem Vater rede ich nicht drüber, aber meine Mutter versteht es nicht manchmal. Aber trotzdem ist sie offen dem gegenüber.
Ja.
Was wahnsinnig interessant ist. Also es geht um etwas, was ihr irgendwie vielleicht einfach nie so ihr Ding gewesen ist. Trotzdem kann sie mir zuhören und Dinge dann doch irgendwie auch verstehen, was ja voll die Qualität ist.
Ja, krass. Das ist, also es fällt mir jetzt auch erst auf, dass ich schon mittlerweile irgendwie, ich habe schon eine Ebene zu meiner Mutter, wo wir irgendwie so sehr intime Inhalte irgendwie miteinander teilen und irgendwie auch, glaube ich, einfach auch so die größte emotionale Arbeit meines Elternhauses natürlich von ihr übernommen wird und so, aber auch immer noch Sex als Thema, in das man auch irgendwie konkreter reingehen kann, als nur einfach zu sagen, dass man Sex hat oder nicht oder so, immer noch keine Rolle spielt. Also auch immer noch, wenn ich rede mit meiner Mutter unglaublich viel über meine Beziehungen und Partnerschaften und so, aber dieses Themenfeld wird irgendwie immer außen vor gelassen.
Aber redet ihr dann mit Freunden viel drüber?
Voll.
Ja, ja, absolut.
Mega viel.
Komplett.
Ja. In meiner WG ist es, also es gab schon sehr lange Nächte, in denen wir irgendwie dann komplett versackt sind und stundenlang, also wir sind zwei Typen und zwei Frauen, uns stundenlang über wirklich die letzten Details, glaube ich, irgendwie unsere Sexualität unterhalten. Das ist schon auch nice, irgendwie mega cool, dass es solche Räume irgendwie gibt, ne? Weil das, genau, wenn man halt in so einem Elternhaus auffällt, was so krass asexuell ist, was mich auch voll eine Zeit lang tatsächlich richtig fertig gemacht hat, so als ich so, weiß nicht, so 14 bis 19 war, bis ich so mein erstes Mal hatte und in so einem, unter so einem sexuellen Aktions- und auch irgendwie Konkurrenzdruck stand, habe ich irgendwie und darunter auch so gelitten habe ich irgendwann gedacht, fuck, ich krieg das irgendwie nicht hin, Sex zu haben oder so, in so eine Situation zu kommen. Ich habe da so große Angst vor, weil ich in einem Elternhaus groß geworden bin, in dem das nie eine Rolle gespielt hat, weil ich nie erlebt habe, dass meine Mutter irgendwie nach Hause gebracht hat. Und das einfach, das gab's nicht so. Das
problembehaftet war irgendwie oder gar nicht vorhanden.
Gar nicht vorhanden, nicht problembehaftet. Okay. Es wurde nicht problematisiert oder so, es war einfach non-existent. Und dann dachte ich so, scheiße, ich habe voll den Hau weg und krieg das überhaupt nicht hin. Und deswegen jetzt irgendwie mich so 6 Jahre später zu sehen, wie ich da dann, dass ich jetzt solche Gespräche führen kann, zum Beispiel, ist mega schön, finde ich.
Naja, so meine Partner waren immer.
Aber nicht mit Freunden und oder Eltern oder anderen Erwachsenen?
Mit meiner Schwester doch. Mit meiner Schwester, mit meinen Eltern nicht wirklich. Ja, das war nicht Tabuthema, es war einfach, dass meine Eltern haben so ganz schnell davon abgelenkt, wenn es dazu kommt. So mit ein paar Freunden könnte ich nur zum gewissen Sinne, und das finde ich ganz gut, dass ein paar beste Freunde von mir jetzt mit ihren 30 Jahren können ein bisschen reifer drüber reden.
Ja, die innermaskuline Sexualkommunikation kann man komplett in die Tonne treten, glaube ich. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Es weicht so ein bisschen auf irgendwie um mich rum, aber das ist halt auch mega harte Arbeit von allen Seiten. So. Ja.
Aber also, wir haben am Anfang beide gesagt, dass wir auch mit unseren Freunden viel über Sex reden, aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch ein Unterschied ist, wie ich mit Frauen über Sex rede oder wie ich mit Männern über Sex rede.
Ja, krass. Obwohl dieses Elternhaus und über Sex reden Ding ja schon auch viel mit den Generationen und so einer viel allgemeiner verbreiteten und vertretenen Prüderie oder auch so Tabuisierung von Sexualität zusammenhängt.
Das war mal für mich das tolle Beispiel, wenn Vater sich abends gewaschen hat, dann wurde alles abgeschlossen. Da durftest du nicht rein. Also das war ganz furchtbar. Also diese Offenheit, wie man heute kennt, würde doch kaum noch einer machen, der jetzt, ne, Eltern und so weiter, ist man doch irgendwie freizügig und ja, keine Ahnung. Aber das war wirklich total verklemmt, total. Und da freut mich eigentlich, dass ich, die schon relativ im jugendlichen Alter, sag mal, als Kind ja weniger, aber im jugendlichen Alter dann doch mit Leuten oder mit Leuten zusammen war, die dann wirklich weltoffener waren, die auch nicht so verklemmt waren, die manchmal haben sie gesagt, wo kommst du denn? Kommst du vom Mond? Oder, ne? So, und da habe ich natürlich für mich selber auch viel dran gearbeitet, um das zu überwinden und auch vor allen Dingen eine ganz andere Sichtweise auf bestimmte Dinge denn zu haben. Ne?
Das heißt, du hast es anders gemacht denn bei deinen Kindern, ne?
Auf jeden Fall. Ja, total dann Freizüge. Ich sage es mal so, mein Vater ist mit Pelzmantel in die Badestube gegangen, ist mit Pelzmantel, übertreibe es mal ein bisschen, wieder rausgekommen.
Tja, Nacktheit und Sex gehören ins Schlafgemach der Eheleute und sonst nirgendwo hin. Den Kindern hat man dann vielleicht nochmal gesagt, dass sie irgendwie von Sex schwanger werden können und dass sie das bitte möglichst vermeiden sollten, aber das war es dann halt auch. Deswegen umso cooler, wenn sich das eben auch ändert. Also so wie der eine Befragte eben gesagt hat, dass es eben schon auch so unter Friends oder unter WG-Leuten Gespräche darüber gibt.
Ja, auf jeden Fall mega wichtig. Also, dass es da Möglichkeiten, Freundschaften, Situationen oder auch Angebote, also auch so von institutioneller Seite Angebote gibt, wo es möglich ist, darüber ins Gespräch zu kommen. Einfach auch, weil dieses Gefühl mit so Hustle, was die eigene Sexualität betrifft, nicht alleine dazustehen, schon echt viel Druck nehmen kann. Mhm. Und man sich irgendwie auch so gegenseitig ermutigen kann oder so im gemeinsamen Gespräch darüber. Oder auch einfach darüber, dass man Informationen bekommt.
Mega.
Voll wichtig also, dass sich da was ändert. Und spannend dann eben auch zu sehen, wie sich die Sexualität im Laufe der Zeit verändert. Wo man im besten Falle lernt, sich auszudrücken, zu kommunizieren, ehrlich sein kann in seinen Bedürfnissen, aber eben auch in seinen Sorgen und Ängsten. Naja, und eben auch sich von so Erwartungen, von wo auch immer die kommen, freier zu machen. Das heißt also zum Beispiel weg von so einer idealtypischen Vorstellung von Sex in Anlehnung an so Pornosex.
Auf jeden Fall hat es mich Kraft gekostet, mir nochmal vor Augen zu führen, dass, also so wie das in einem Porno läuft, muss das eigentlich gar nicht laufen. Das musste ich schon mir dann nochmal, und da hat mir tatsächlich auch geholfen, einfach meine Dokumentation über Pornoindustrie zu sehen und dann, ach, das ist Kondensmilch. Gut, okay, das hat tatsächlich dann beruhigt zum Teil, das muss ich sagen. Oder, ach so, die nehmen Normalpotenzpillen. Okay, gut, damit kann ich leben. Dankeschön.
Also das hat sich halt abgelegt, dass ich am Anfang dachte, oh Gott, hier, jetzt muss der Mann der sein, der da eine halbe Stunde in einmückigen Posen sonst was betreibt, was für ein Sport. Aber da muss ich sagen, das hat sich eigentlich, also es ist jetzt nicht, dass ich das hätte probiert auszuleben, sondern ich habe halt immer da eine recht offene, oder nee, am Anfang nicht so eine offene Kommunikation gehabt, aber jetzt bin ich halt so, dass ich halt eine recht offene Kommunikation habe. Man sagt halt, wer was möchte, und dann macht man halt das, was, worauf beide Bock haben oder worauf der eine halt mal Bock hat. Also man geht halt aufeinander ein. Das ist im Porno ja weniger der Fall. Weniger Text, mehr Aktion. Jetzt ist mehr Text, also Aktion und Text.
Ja, einer meinte auch, dass er jetzt andere Pornos schaut, die er zwar bezahlen muss, aber ohne Porno geht's halt auch nicht. aber also der hat auch davon erzählt, dass es dann eben nicht mehr nur Hetensex ist und auch insgesamt gehen Vorstellungen weg von Penetrationssex als wirklichem Sex und weg auch von dieser zwanghaften Romantik und von diesem ganzen Paargedöns, wenn man da zum Beispiel einfach keinen Bock drauf hat.
Und ich versuche, Liebe für mich, weil sich das auch so anfühlt, auch erstmal gar nicht so krass mit Sex zu verknüpfen. Es gibt natürlich ein Verknalltsein und ich stehe voll auf jemanden und fühle mich voll hingezogen körperlich, aber deswegen muss ich jemanden noch gar nicht lieben. Und genauso habe ich Freunde und Freundinnen, die liebe ich so, aber weiß, das ist halt eine Freundschaft, beziehungsweise da fühle ich mich jetzt nicht körperlich oder sexuell hingezogen. Und so, das klingt vielleicht voll unromantisch, aber so habe ich diesen Dreiklang. Liebe, Sex und Beziehung kann und habe ich auch schon getrennt erlebt voneinander. Also sowohl Sex ohne Liebe und ohne Beziehung oder Beziehung und Liebe ohne Sex und so weiter und so fort. Sex ohne Liebe ist auch spannend oder Sex ohne wirklich eine Beziehung zu führen.
Ja, an der Stelle muss ich mal einhaken und ich glaube ein bisschen rummosern. Ja, also weil das echt ein Thema ist, also es ist gar nicht so sehr auf das bezogen, was der Interviewpartner jetzt hier gesagt hat, da stimme ich ihm zu, aber prinzipiell das Thema, also wie viel hat Sexualität eigentlich mit Liebe und mit Intimität zu tun? Und ich glaube, für mich ist da ein riesiger Knackpunkt irgendwie der kapitalistischen Logik, die sich auch so ein bisschen in dieses ganze Thema reinträgt, weil ich es ganz, ganz oft erlebe, dass Sex und Liebe so krass getrennt werden müssen und dass es so voll als Schwäche gilt, sich zum Beispiel in jemanden zu verknallen, mit dem man geschlafen hat. Und dann wird es immer gleich so richtig vertragsmäßig ausgehandelt, so du darfst dich jetzt auf gar keinen Fall verlieben. Und eine Freundin und ich, wir haben da letztes Jahr im Urlaub ganz lange drüber geredet, dass uns das so oft passiert, dass wir, also sie datet halt so online und mir ist es immer, wenn ich mit jemandem geschlafen hatte, passiert, dass die Leute so danach ankommen, ja du, also ich bin nicht in dich verliebt. So, nachdem man einmal was miteinander hatte oder sich einmal getroffen hat, ja, also und es nie zur Debatte stand, also kein Mensch sie danach gefragt hat. Und wie krass ist denn das? Also so von Anfang an auch das so aufzumachen, ne? So eine Rollenverteilung. Ich bin jetzt derjenige, der unabhängig ist und autonom und hey, arme kleine Maus, verlieb dich mal besser nicht in mich. Und ich finde, dieses Ding macht halt sofort so ein krasses Machtverhältnis auf. So oder so, ich meine, also dann habe ich mich halt in jemanden verknallt. Also alle können irgendwie mal darauf chillen. Also weil im Endeffekt geht's auch niemandem was an, in wen ich mich verliebe und ob ich mich in die Person verliebe. Wenn ich ein Problem habe, dann werde ich das schon sagen. Und also ich meine, woher kommt diese scheiß Angst vor Gefühlen? Warum kann man sich nicht einfach verlieben? Warum kann ich nicht einfach eine Person lieben, wenn ich das will? Ich meine, ich werde sie zu nichts zwingen oder, also ja, dadurch entstehen ja für die Person keine Probleme.
Ja, mir fällt da spontan schon irgendwie diese Sorge vor so einer Verantwortlichkeit ein oder dass man irgendwie ja auch diese Autonomie, dass die bloß nicht angegriffen werden soll. Und in dem Moment, wo du irgendwie eine Verantwortung trägst, auch für so eine Gefühlswelt bei einer anderen Person, ja, dass da von vornherein man lieber gleich irgendwie so eine klare Grenze zieht und damit verunmöglicht man ja manchmal dann vielleicht auch etwas, was sich entwickeln könnte. Mir ist das auch aufgefallen, aber ich habe mich schon auch gefragt, ob das was ist, was wirklich so gesamtgesellschaftlich beobachtet werden kann. Denn da habe ich schon auch eher den Eindruck, dass Sexualität und Romantik und Liebe schon doch noch sehr verknüpft ist. Und klar sind irgendwie so Sachen wie One-Night-Stands oder auch Affären schon ziemlich weit, oder nee, na, eigentlich, ich habe nur manchmal den Eindruck, dass so dieses, dass diese Ablehnung von auch so Beziehungen, auch durch so eine Abkürzungen wie RZB, das ist so eine verächtliche Machung, auch von so Paaren, dass das so als was Rückständiges betrachtet wird, zu sagen, die autonome, feministische, emanzipierte Frau oft irgendwie begibt sich nicht in so ein Paarverhältnis, aber auch der Typ, dass man allgemein so dieser Zweisamkeit so eine Absage erteilt, wiederum ja auch aus teilweise so einer kapitalismuskritischen Perspektive heraus. Mhm. Also das kannst du ja andersrum irgendwie voll auch anwenden, dass ja dann so gesagt wird, naja, aber durch diesen Rückzug irgendwie in dieses Paar-Ding, da soll sozusagen in einer Gesellschaft, die immer individualisierter und immer vereinzelter wird, soll jetzt auf einmal so diese Liebe der Ort sein, wo wir uns irgendwie geborgen und geliebt fühlen und wo wir nicht einfach so einen auswechselbaren Platz wie auf dem Arbeitsmarkt einnehmen oder so, sondern da ist so der Ort, wo du weißt, hier gibt's bedingungslose Liebe, hier werde ich nicht ersetzt, hier kann ich irgendwie altern. Aha. Und quasi auch keine fitte Arbeitskraft, ja, mehr sein, sondern genau, und das, also da, diese Perspektive gibt es ja auch, zu sagen, dass die romantische Liebe irgendwie im Kapitalismus so nochmal eine viel brisantere Rolle eingenommen hat.
Klar, also würde ich auch sagen, ich denke halt, also ich habe immer das Gefühl, es werden so bestimmte Modelle gefahren und dann gibt es also so die Argumente dafür aufgefahren und dann gibt es immer nur so das eine oder das andere. Mhm. Aber es würde, also insgesamt habe ich das Gefühl, das steckt halt, also das bleibt alles so krass in dieser Logik verhaften und es geht halt weniger darum, wie stehen zwei Menschen zueinander. Mhm. Und genau, was ist mit Berührung, was ist mit Intimität, was ist halt auch mit Gefühlen und jede Beziehung verursacht immer auch Gefühle, mhm, egal wie die gelagert ist. Und mhm, ich glaube, dass dieser Moment, das alles so klar zu trennen und benennen zu müssen, das ist was, womit ich ein Problem habe, weil ich denke, dass Liebe und Sex und Freundschaft halt irgendwie auch fließend sein können. Und es spricht irgendwie, ja, keine Ahnung, das immer von vornherein schon zu wollen, dass das irgendwie klar ausformuliert ist und genau auch dem nicht so die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Ja, das finde ich, spricht dann auch immer so einer Person zumindest ganz klar ab, irgendwie die Verantwortung für sich selbst zu tragen und, mhm, irgendwie so als handelndes Subjekt aufzutreten. Mhm. Ja, und das ist schon auch oft eine Männer-Frauen-Dynamik, habe ich, mhm, das Gefühl.
Ich hoffe, alle, die es sollen, haben das Ganze auf dem Appellohr gehört. Aber nochmal zurück, was der Interviewpartner meinte, durch das, was er da erzählte, also so neue Formen und Wertigkeiten von Beziehungen, was bei ihm ja auch mit so einer starken Form der Politisierung einherging, dass da über Besitz und Beziehungen zwischen Menschen gesprochen wurde, dadurch lässt sich ja auch so eine Auseinandersetzung führen mit sich, mit der Gesellschaft, die einem Bilder aufdrückt, aber auch mit den Menschen, mit denen man gerne rumhängt, Sex hat oder auch nicht.
Ich würde immer noch sagen, ich habe viel wenig ausprobiert und weiß wahrscheinlich, es gibt noch viel, was ich irgendwie da erleben kann und was irgendwie mir dann vielleicht auch mega gut gefällt oder gar nicht. Aber trotzdem hat sich so ein bisschen so eine Ruhe und es wurde dem Ganzen Angst genommen, glaube ich. Das würde ich sagen, ist am ehesten das, was sich verändert hat. Angst genommen wurde, ja.
Ja, Und ich würde sagen, das ist so wichtig. Also Ängste zu überwinden spielt da ja eine ganz zentrale Rolle. Und auch Enttabuisierung ist in diesem Prozess so mega relevant. Also ist auch einfach okay zu finden, auf bestimmte Dinge zu stehen und sich selbst damit okay zu finden und auch nicht andere zu bewerten oder abzuwerten.
Zum Beispiel, das pflanzt sich oder das reproduziert sich heute noch in der Sache, dass man, ob man sich eingesteht, dass man beim Sex das auch geil findet, wenn die Frau so ein bisschen einen anal fingert. So. Und da habe ich mit einem Kumpel viel drüber geredet und mit dem konnte ich da sehr, sehr offen drüber reden. Und als ich das dann mit anderen Kumpels bequatscht habe, das war ziemlich schambehaftet, auf jeden Fall. Und ich habe das dann im Folgenden auch ein paar Mal so probiert und es ist mega geil. Also auf jeden Fall. Und ich hatte aber, als ich das erste Mal gehört habe, echt Schwierigkeiten, mir das so vorzustellen. So echt so. Und ja, aber ist einfach so.
Voll, finde ich auch super spannend tatsächlich. Ich glaube, dass, ich sehe das auch bei mir zum Beispiel total, das war bis vor, würde ich mal sagen, einem Jahr oder anderthalb Jahren, weil ich da eine Frau kennengelernt habe, die mir halt, das habe ich ja vorhin schon angerissen, glaube ich, mega viel da gezeigt hat und irgendwie offenbart hat, war das für mich auch total gang und gäbe, diese Herangehensweise, die du gerade genannt hast, ne, dass ich irgendwie selber leisten will und irgendwie das Gefühl habe, ich muss zu so einer Art, fast wie so zu so einem Gegenstand werden, der jetzt in der Lage ist, dieses Produkt Sex zu liefern, aber sozusagen inhaltlich, was das dann bedeutet, war irgendwie gar nicht so viel, hatte das gar nicht so viel Tiefe, und andersrum zum Beispiel voll lange irgendwie mich ich habe gesagt, ich find's ekelig, zum Beispiel Frauen oral zu befriedigen. Aber im Prinzip war es zum Beispiel einfach nur so, dass ich nicht wusste, wie man das macht und mich deswegen halt irgendwie rausgeredet habe oder mich ja das dann so vorgeschoben habe. Aber genau, dass ich sowas zum Beispiel total ausgelagert habe. Also dass ich einen verschwindend geringen Anteil an meiner Sexualität hatte, dass eine Frau dabei irgendwie einen Orgasmus hat. Mhm. Und für mich aber tatsächlich total viel, glaube ich, das ganze ein Ding von den Mut haben, sich also zu fragen und zu lernen und sich nicht, also das war bei mir total das Ding oder ist natürlich auch immer noch ein Ding, nicht so schlecht damit fühlen, dass man einfach Dinge nicht weiß und nicht kann, zum Beispiel. Ja, und ich habe mittlerweile merke ich zum Beispiel, dass auch so das Frauenkörper unglaublich unterschiedlich sind.
Ja.
Und auch zum Beispiel die weiblichen Geschlechtsteile unglaublich unterschiedlich sind. Und es jedes Mal, wenn Absolut. Ich wieder vor Neuen stehe, natürlich also neu sozusagen gelernt werden muss. So. Und das sozusagen sogar, glaube ich, den gesamten Kontext irgendwie für mich wahrscheinlich sogar noch viel mehr als für mein Gegenüber, was dann aber vielleicht halt zum Beispiel kommt, was ja auch ganz nice ist, aber für mich auch total entspannt, weil ich halt irgendwie jemanden habe, der sich damit auskennt, der mir dann zum Beispiel zeigen kann, so hier, guck mal, so, weißt du?
Und so also, mag ich das. Und
ja,
so
genau,
ich das gern.
Voll, ja.
Oh, krass irgendwie, so zu sagen, dass es eklig ist, obwohl er sich einfach nicht getraut hat, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich habe das auch schon öfter gehört, also so dieses eklig-Ding, so dass Männer Frauen nicht lecken wollen, weil es halt eklig sein könnte, dieses unbekannte Feuchtgebiet. Mhm.
Ja, und auch andersrum, dass Frauen dann eben schon vorab Sorge haben, dass es für den Mann eklig sein könnte und es deswegen auch nicht so easy zulassen können. Mhm. Und keine Ahnung, es kennt ja niemanden, dem das so geht.
Kann ich mich auch nicht mit identifizieren. Aber so schon verrückt, so diese Angst oder auch das Mysterium des weiblichen Geschlechts, ist einfach auch echt so ein Ding. Und man kann ja schon auch sagen, dass die Vulva ein viel weniger präsentes Ding so ist in der Gesellschaft. Also schon so als Bild. Das ist ja auch was wir in der Sexfolge in der ersten Staffel thematisiert haben.
Mhm. Ja, und genauso wie dieses Bild von der Vulva ist ja genauso auch mit Lust, also mit weiblicher Lust oder auch der weibliche Orgasmus eben, dass der immer noch so krass am Rande verhandelt wird, ob jetzt in Pornos oder sonst wo. Und das hat ja auch seine Gründe. Also wenn man da mal zurückschaut, dass Frauen irgendwann mal die wollüstigen, lüsternen, sexwütigen waren, die irgendwie die Männer verführen könnten, und die den Männern quasi auch mit ihrer Lust so Angst gemacht haben. Und dann wurde diese Sexualität einfach versucht zu bändigen, also zu kontrollieren und auch so gänzlich zu unterdrücken.
Mhm. Kurzum, weibliche Sexualität ist eine unterdrückte und durch das Patriarchat kontrollierte Sexualität, die im Verlauf der Geschichte ziemlich auf Fortpflanzung heruntergebrochen wurde.
Was man aber auch sagen muss, wenn der Mann Bock hat und die Frau nicht, was ja eigentlich das Typische jetzt irgendwie quasi sein soll, dann wird es auch wieder gegen sie instrumentalisiert und dann ist sie frigide.
Ja.
Oder wie oft ich mir schon anhören musste, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, gerade über das Patriarchat geschimpft habe, dass dann irgend so ein Typ mit einem süffisanten Lächeln zu mir hochblickte und meinte, hey, du musst einfach nur mal wieder gevögelt werden.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Als ich wegen irgendwas wütend war, dass ich hieß, du bist bestimmt sexuell frustriert. Yep. Naja, woher sonst die Hysterie? Mhm. Ja, und die lustvolle Frau ist dann eine femme fatale im Besten oder eine Schlampe im Normalfall. Und die gute Frau lebt eine zurückhaltende, auf den Mann und dessen Bedürfnisbefriedigung ausgelegte Sexualität. Dabei muss ich sagen, gibt es nichts Wunderbareres und Aufregenderes als so das Bild beziehungsweise die Vorstellung von einer lustvollen Frau, finde ich.
Ja, es tönt mir extrem an, wenn meine Partnerin einen Orgasmus hat. Das finde ich mega.
Und darum zu merken, dass da die andere Person auch gerade so ein, ja, Kontrolle verlieren ist ein großes Wort, so klingt ein bisschen krass, aber dass die auch gerade so ein bisschen jetzt, die will mich jetzt anfassen. Ja! Und das fand ich auf jeden Fall top. Das immer wieder gern.
Daumen hoch.
Ja,
für genau. Die weibliche Lust.
Absolut.
Ja, und das ist so krass. Ich merke tatsächlich sofort, wie bei mir so Schamgefühle ausgelöst werden, wenn ich das höre. Und also, fuck, was ist das? Also, wieso ist es so schwierig, diese tabuisierten Wege zu verlassen und einfach so ganz klar dazu zu stehen, Sex gut zu finden. Also wie, für mich ist das echt ein Ding, ne? Dass ich nach wie vor so ein Gefühl der Entblößung habe, was also Sex angeht. Ich habe früher teilweise Typen beim Sex die Augen zugehalten, weil ich so nicht die Kontrolle über mich abgeben wollte. Und das hat natürlich auch die Auswirkung, dass es für mich nach wie vor ein schwieriges Ding ist, über das, was ich will, mir Gedanken zu machen und geschweige denn darüber zu kommunizieren. Und es verbaut mir schon auch einfach Erfahrungen.
Ich habe auch immer noch relativ wenig ausprobiert. Ich glaube, da kommt auch immer noch dazu, dass ich mich vieles nicht traue.
Also ich habe schon ein bisschen was ausprobiert und habe auch festgestellt, also ich kann jetzt klar benennen, auf was ich Lust habe. So. Und das ist auch schon manchmal so, dass das auch nicht jeder irgendwie auch gerne mag, also dass es da irgendwie schon so eine Spezifizierung irgendwie gab oder dass irgendwie ja ich einfach gewissen Sexualpraktiken nicht abgeneigt bin, die ja einfach auch mit meinem Hintern zu tun haben und so, also das war etwas, was ich glaube ich so über die letzten Jahre irgendwie herausgefunden habe und daran einfach auch sehr viel Spaß gefunden habe, ja.
Das freut mich für
dich. Ja, voll, ne?
Mega gut.
Also es ist so, das nächste Thema ist jetzt halt wieder okay, wenn man sowas findet, dann, also man, natürlich ist das immer so, das muss zwischen beiden passen und ich glaube, das ist halt immer wieder dieses Wichtige.
Ja, das Thema Konsens und Grenzen ist schon so ein Ding. Also einerseits ist es voll gut, dass da jetzt mehr drüber gesprochen wird und andererseits wird da, glaube ich, oft auch vergessen, dass auch wenn man über Sex redet, ja schon bestimmte Machtverhältnisse bestehen. Also nicht alle trauen sich, über Sex zu reden, sei es, weil sie einfach nur geliebt werden wollen oder weil sie trotzdem ihre Rolle innerhalb dieser Gesellschaft schon so krass drinne haben.
Mhm, genau, ich würde auch sagen, da kann man das Patriarchat nicht einfach so ausklammern und sagen, jetzt, wo man kommunizieren kann, ist plötzlich alles ebenbürtig. Das stimmt einfach nicht. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall mega cool, dass da was passiert. Also ich meine, es geht ja auch noch ganz anders, dass dann ja, so lange rum überredet wird, bis eine Person halt ihren Willen durchsetzt.
Ja, also bei mir ist es natürlich schon häufiger auch zu Konfliktpotenzial dadurch gekommen. Und ich muss auch, ja, was heißt eingestehen, aber ich muss dann auch feststellen, dass es einfach damit zusammenhing, wie ich das dann auch teilweise eingefordert habe. Nicht, dass es jetzt irgendwie irgendwas mit Gewalt oder sonst dergleichen zu tun hatte, aber dass es etwas war, was ich auch erst lernen musste, dass ein Nein halt wirklich Nein heißt. Das heißt, dass es auch in Beziehungen so sein konnte, dass meine Partnerin keine Lust hat. Ich habe halt weiter irgendwie gefummelt, geschmust, sonst was. Also das dann verkappt in so einer Niedlichkeit irgendwie, aber es eigentlich eine klare Grenze formuliert wurde. Und das dann auch irgendwie von mir so gemacht wurde, dass, also teilweise würden meine Ex-Partnerin das ja vielleicht auch gar nicht so sehen. Aber ich bin mittlerweile bei dem Punkt, dass ich sage, ja, nee, aber sie hatte in dem Moment keinen Bock. Und ich habe dann trotzdem alles daran gelegt, mein Bedürfnis halt irgendwie zu befriedigen. Und das war dann aus so einer verkappten, niedlichen Art und Weise. Aber ja, eigentlich war es eine Grenzüberschreitung.
Und damit sind wir inzwischen bei einem Punkt angekommen, der uns alle angeht. Nämlich Sexualität und Gesellschaft. Aber beim Blick auf die Uhr müssen wir an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Und es gibt eine dritte Sexfolge. Und das wird dann auch die letzte Folge zum Thema Sex sein in dieser Staffel. Denn für heute reicht's erstmal und nächste Woche geht's weiter.
Genau, mit also alles, was irgendwie mit Gesellschaft und Sexualität zusammenhängt, also auch so ja, sexualisierte Gewalt, Polyamorie oder andere Beziehungsverhältnisse, auch wie sich so das Patriarchat über Sexualität manifestiert und andersrum.
Und schon auch noch so ein Ausblick auf das, also so
wie kann.
Ja, so eine befreite Sexualität aussehen. Was braucht es dann noch? Was wünschen wir uns? Was fordern wir? Der Sex geht also weiter und an dieser Stelle nochmal, bitte spendet doch gerne weiter und unterstützt unsere Arbeit. Thema Sponsoring und Fördermittel, wenn ihr da irgendwas wisst und uns irgendwelche Tipps und Tricks oder Adressen verraten könnt, schreibt uns gern an revolte-jetzt@riseup.net. Habt viel und guten oder auch keinen, wie ihr wollt. Aber wenn, dann konsensualen Sex.
Ja.
Macht's gut.
Some people say a man is made out of
mud. Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
A mind that's weak to the company store.